What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Tobias Grimm, kreativer Unternehmer und Co-Founder von Asymmetry, zu Gast bei mir im Podcaststudio. Tobias kommt aus der klassischen Kreativagenturwelt, war einige Jahre GF-Kreation bei Jung von Matt und BBDO Berlin, hat große Marken auf höchstem Niveau verantwortet und ist dann sehr bewusst in unternehmerische, ja, man kann schon sagen, deutlich experimentellere Setups gewechselt. Von dem McKinsey-Ableger Jester über eigene Ventures bis hin zu Asymmetry heute. Wenn man sich seinen Weg anschaut, wirkt das wie eine konsequente Abkehr vom klassischen Agenturmodell hin zu etwas, das näher an Produkt, Technologie und möglicherweise auch Wirkung ist. Das werden wir rausfinden. Ich würde gern genau darüber sprechen, was sich gerade in seinem kreativen Selbstverständnis verschiebt, was das mit der Zukunft der Agenturen zu tun hat und wie es ihm in diesem neuen Setup geht. Schön, dass du da bist, Tobi, dass du Lust hast, einen Blick hinter die Kulissen von Asymmetry zu gewähren.
Ja, sehr gern. Danke, Kim, dass du mich da hast.
Na klar, gucken wir mal, was sich hinter den Türen versteckt. Ich habe es ja eben eingangs schon gesagt, als ihr damals Jester als Ableger von McKinsey mit der Idee der Creative Consultancy auch ins Leben gerufen habt, habe ich da schon sehr interessiert hingeschaut und habe ja damals dann auch mit deiner Kollegin eine Podcast-Folge aufgenommen und umso schöner jetzt auch nochmal den Blick, also what's next nach den Erfahrungen von Jester, die du gemacht hast, bist ja wenig überraschend nicht zurück in die Agentur, in die klassische Agentur gegangen, sondern hast eben was Eigenes gemacht. Und das würde mich interessieren, weil du hast auch gesagt, als wir ja zuletzt sprachen, hast du gesagt, das klassische Agenturmodell ist zu langsam geworden für die aktuelle Entwicklung. Und wenn du es so in der Nutshell beschreiben müsstest, was ist aus deiner Sicht kaputt oder in der Sackgasse? Warum sagst du, das geht eigentlich so nicht mehr weiter, die alten Kästchen auszufüllen?
Ja, ich komme ja auch noch aus einer Welt, wo wir so von Briefing bis Exekution manchmal 3 Monate, manchmal ein halbes Jahr, manchmal sogar über ein Jahr hatten, ne? Also teilweise wurden wir ja schon im Januar auf Weihnachtsfilme gebrieft. Ja. Und ich finde, die Gesellschaft heute, die entwickelt sich halt so schnell. Trends kommen so schnell rein. Und auch die Art, wie wir Medien konsumieren. Ne? Also man kennt ja diesen Begriff Doomscrolling, ne? Dass da irgendwie 2000 Meter Content am Tag mit dem Daumen geschoben werden. Und wir kommen aus so einer Zeit, wo wir halt einen Werbeblock übernehmen mussten und da bestehen mussten. Und heute musst du halt in einer Timeline bestehen. Ja, und das ist halt was ganz anderes. Und auch was unsere Industrie angeht, guckt man nur jetzt nur auf die digitale Entwicklung. Früher kam ja mal so, alle halbe Jahr kam mal irgendwie eine Innovation, wo du gesagt hast, oh, das ist wichtig für uns. Und heute kommt das jeden Montag. Ja, und ich glaube, du musst halt so, dass die klassische Struktur mit Bi-Weekly Check-In und sowas, das funktioniert so nicht mehr. Also du musst vor der Welle sein. Sonst bist du einfach nur hinterher und paddelst die ganze Zeit und das funktioniert nicht. Hm.
Du hast ja nach Jester, hast du ja in gewisser Weise die Holding gegründet. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig ist. Thirsty and Hungry oder Hungry and Thirsty?
Ja.
Thirsty and Hungry. Hast du es dir auch auf den Unterarm tätowieren lassen? Erzähl mal ganz kurz, was es damit auf sich hat, letztlich als Geburtsstätte dann auch von Asymmetry als Angebotsmarke darunter.
Genau, also jetzt nochmal, wenn wir sagen, so die normale Werbung, wie ich es auch heute sehr oft noch da draußen sehe, die ist irgendwo zwischen Thirsty und Hungry. Also Thirsty beschreibt Menschen und Marken, die performancegetrieben sind. Ne? Also ein Mensch, der jetzt vor allem auf Geld und Output zielt, ist Thirsty. Und jemand, der eher auf Awareness, auf Purpose unterwegs ist, der ist Hungry. So, und ich finde, du musst dich entscheiden, wenn du Kommunikation machst oder wenn du rausgehst als Marke, bist du thirsty oder bist du hungry? Ja, wenn du dazwischen bist, da bist du halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja? Und entweder du unterhältst oder du performst. Ja, du kannst beides machen parallel als Marke, aber du musst dann jeweils den Kanal richtig bespielen. Du musst richtig unterhalten, richtig Awareness machen oder du musst richtig performen.
Hm. Und sag mal, du hast dann ja als Ableger davon oder als eine der Angebotsmarken Asymmetry gegründet. Wieso hat es das zusätzlich gebraucht und hast du nicht einfach gesagt, ja komm, Thirsty and Hungry, darunter machen wir jetzt das Angebot, was mir vorschwebt, das neue Geschäftsmodell?
Was ich auch bei McKinsey so gelernt habe, ist halt mit Senioren Menschen zusammenzuarbeiten. Ja? Also ich glaube halt total an das Prinzip einer Taskforce oder ne, einer wirklich schlagfähigen Gang. Ja, dass du wirklich die Leute an einem Tisch hast, die nicht im Auftrag von jemandem agieren oder eine Agenda haben, sondern jeder wirklich das, was er sagt, auch liefern kann. So. Und ich weiß, wenn ich was sage für meinen Bereich, dass ich das liefern kann. So, ich weiß das aber zum Beispiel nicht für digitales Performance-Marketing. Ich weiß es nicht, wenn es um Software geht, wie ich das jetzt richtig baue und so. Und ich hatte das Glück, auf dem Weg dahin die richtigen Leute kennenzulernen. Und durch die modernen Tools, die wir ja heute haben, bist du ja viel schlagfähiger als Einzelperson, als du es früher warst. Ja, also wir können bei Asymmetry, wir zielen momentan darauf, dass wir jeder Mensch am Tag mit den Tools und mit den Agenten, die wir nutzen, bis zu 100 Stunden am Tag liefern können. Ja, also quasi ein 10x der eigenen Arbeitskraft. So. Und das erfordert dann aber auch ganz spezielle Typen Mensch. Das müssen dann Menschen sein, die halt nicht delegieren, sondern auch wirklich konsequent exekutieren auf dem, was sie halt sagen. So. Das ist dieses Asymmetrische, was in der Symmetrie eben drinsteckt, dass du halt mit sehr wenigen, aber mit den richtigen Leuten einen riesigen Output hast. Ja, und dann auch konsequent abverfolgst. Und deswegen haben wir halt gesagt, Thirsty & Hungry ist halt sehr speziell unterwegs gewesen für Kommunikation, für Menschen und eben für Marken. Wir haben ja auch ganz viele Human Brands eben aufgebaut, aber haben dann gemerkt, wie wichtig eben der Content-Arm ist. Ja, also dass du halt wirklich sofort die Ideen, die du hast, auf die Straße bringen kannst und wie wichtig Software ist auf dem Weg. Ja, also wir brauchen heute gar nicht mehr so viel zu gucken in der Tool-Schublade, was brauchen wir denn, sondern wir sagen einfach, was wir brauchen und dann hat unser Team, baut es eben selbst oder bringt es eben mit. So. Und dieses ganze Selbstverständnis, das musste ich auch zuerst mal lernen, ne, und antizipieren, dass das heute gar nicht mehr so kompliziert ist und diese Geschwindigkeit, die in den Systemen drin steckt. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann macht das auch irgendwo ein bisschen süchtig. Ne? Also, weil du kannst dann nicht mehr langsam, du kannst nicht mehr in so 10 Abstimmungsschlaufen hängen und so weiter und so fort. Und was ich auch als eher klassischer Kreativer gelernt und lieben gelernt habe, ist eben Data-Driven Decision-Making. Ja, also dass wir sehr schnell, wir testen Kampagnen mit 50 Euro am Tag, ja, merken sofort, welche Assets funktionieren und machen dann Real-Time-Creation und passen es an. Was man früher so als klassische Performance-Agentur so bezeichnet. Aber ich finde, das ist eigentlich der Weg, wie du als Agentur überhaupt arbeiten musst, ne? Wenn du eine Marke kreativ nach vorne schieben musst. Und genau, daher kommt dieses Bedürfnis, es irgendwie zu gründen oder es auch jetzt gegründet zu haben, um wirklich die besten Leute, Seniore-Leute an den Tisch zu kriegen und für jeden Kunden die perfekte Taskforce zu bauen.
Und sag mal, wie kann man sich das Setup vorstellen? Weil es wird ja auch viel darüber diskutiert, haben wir künftig eher Collectives, die zusammenkommen, fast wie sozusagen irgendwie gut eingespielte Freelancer-Teams, die immer mal wieder auseinandergehen für Projekte, zusammenkommen? Oder ist es das Ziel von Asymmetry und deiner Unternehmung dort, auch diese Senioren und Seniorinnen fest anzustellen?
Ja, auf jeden Fall. Also Asymmetry ist strukturiert ein bisschen wie eine moderne Anwaltskanzlei, ne? Wie so eine Societät. Wir wollen, dass die Leute, die bei uns reinkommen, und das kann ein Mensch sein oder es kann aber auch eine kleine schlagfähige Einheit sein. Ja? Die werden bei uns angedockt, wie in einer Partnersozietät. Jeder bringt was mit, jeder ist darauf getrimmt, sich gegenseitig eben auch Geschäft zu gönnen. Ja, also das war ja auch immer ein großes Problem von den Netzwerken, war das in diese Profit-Center-Denke. Mhm. Ja, dass immer, oh Gott, ich muss maximal viel bei mir haben, weil wenn es der andere macht, bekomme ich nichts davon ab. Ja. Und es gibt bei uns ein ganz klare, sagen wir mal, Abkommen untereinander. Wenn du ein Geschäft bringst, bekommt eben der andere auch ein Kickback. Man enabelt sich gegenseitig, eben Geschäft zu machen, die Netzwerke zu aktivieren. Und das macht wahnsinnig Spaß, wenn du halt kreativ-unternehmerisch denkst. Also du musst wirklich eher ein Macher sein als ein Tour. Ja? Also du musst wirklich dieses Bedürfnis haben, zu machen, Netzwerk aktivieren, rauszugehen und dann eben auch einen Kunden, ne, also zu explorieren. Und da ist es halt ganz wichtig, dass man sich kennt. Ne? Also da bringt es nicht, dass du immer so partiell mal irgendwelche Leute reinholst. Du musst genau wissen, was die anderen können, damit du dem Kunden auch das versprechen kannst, was die können, mhm, und damit die auch darauf liefern. Weil das Schlimmste ist bei uns, weil wir gerade auf dieser Senioren-Ebene unterwegs sind, wenn wir dem Kunden was versprechen und dann wird nicht abverfolgt oder wir liefern das nicht. Na, mhm. Dann bist du halt auch schneller weg, als du Hallo gesagt hast.
Mhm. Sag mal, jetzt haben wir über Seniorität, über die Anwaltssozietätslogik, über Machertum gesprochen. Soll mal kurz einen Schritt zurückgehen. Was steht im Zentrum eures Angebots? Also was würdest du sagen, ist das Angebot der Zukunft, wenn es um Kreativität und Consulting geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Also Seniorität muss nicht unbedingt im Alter der Person stecken. Ja? Also wir haben sehr viele Leute bei uns, die Content machen, die sind halt Anfang 20. Und gerade das Junge bei dem, das Junge im Kopf, macht sie gerade sehr Senior, weil sie eben nicht an irgendwelchen Legacies glauben und davon überzeugt sind, dass es eine 80-Mann-Crew braucht, um einen tollen Film zu exekutieren. Ja, sondern es ist dann sehr modern tatsächlich. Ich glaube, was du Kunden heute liefern musst, wir reden ja alle gerade, unsere Branche verändert sich dramatisch, ja. Und wenn du halt so einen Prozess mit einem Kunden siehst und wenn wir dir jetzt sagen, das sind 100%, dann hast du in der Wertschöpfung heute noch einen Sinn in den ersten 25% und den letzten 25%. In den ersten 25% musst du es schaffen, mit dem Kunden eine brutal stabile Markenplattform zu bauen. Ja, und die muss 100% on-brand strategisch sein. Wir entwickeln super gerne Archetypen mit dem Kunden zusammen. Golden Circle, die ganze Klaviatur, um einem wirklich ein perfektes Markenfundament zu bauen, wo du halt sehr mutige Kampagnen draufstellen kannst, was dann auch diese Marke aushält, ne, was ich eben auch meinte, ob das jetzt Performance ist oder Awareness.
Und ich würde sagen, das wäre eher Hungry wahrscheinlich noch.
Ja, genau. So. Aber es braucht auch mutige Performance-Kampagnen. Ja, so. Und dann kommen 50%, die immer mehr automatisiert werden. Ja, wo du eigentlich gar nicht mal so einen großen Mehrwert hast als Agentur, sondern eher die Maschine richtig füttern musst, ja. Und dann kommen wir zu den letzten 25%. Das ist dann wieder, die Quality Assurance, ja, oder die Implementierung, die extrem wichtig sein wird, dass eben am Ende, was aus der Maschine rauskommt, im tiefsten Sinne auch wieder Creative Direction stattfindet. Mhm. Ja, also wie geht das raus? Sind das die besten Lines? Sind das die richtigen Assets am richtigen Punkt des Funnels für die richtige Zielgruppe? Ja, weil das geht nur bis 75% automatisiert. So, und wenn du halt wirklich, wirklich tolle Qualität liefern musst, musst du am Ende wieder da sein. So, und du musst halt ein System, deswegen sagen wir, wir sind keine Agentur, wir sind ein kreatives Operation System, musst du das für Kunden abbilden. Ne? Und vor allem Hand in Hand mit digitalen Tools, mit Automatisierungen zusammenarbeiten und darfst da auch gar keine Angst vor haben, ja, und musst da auch total neugierig sein. Also wir verwenden so viele Zeit gerade von uns nur in Fortbildung, ja, immer wieder, was ist das Neueste, was ist das Beste, und deswegen wird auch Asymmetry, wir starten als 1.0, weil wir genau wissen, in vielleicht in einem Monat muss es schon wieder Asymmetry 1.1 geben, ja, und dann 1.2, und das ist auch unser Ziel, dass wir dann auch die Kunden, die wir haben, immer mit Updates versorgen. Ja, dass wir denen halt sagen, ey, wir haben gemerkt, das ist besser, also switchen wir dazu. Oder wir haben selbst ein Tool entwickelt. Also wir haben bei uns die Möglichkeiten, wir haben mehrere Bilder bei uns im Team, selbst Tools zu entwickeln. Ja, weil wir auch ganz viel merken, hey, wir haben jetzt gerade ein sehr, sehr spannendes Social Listening Tool gebaut, weil wir gemerkt haben, das hilft uns ungemein in den Abläufen, die wir gerade arbeiten. Und das ist halt das Tolle, ich kannte das noch von früher aus der alten Agentur, wenn ich da in die Digitalabteilung marschiert bin und habe irgendeine Idee für eine Software oder irgendwas, haben die mir in den Augen gerollt. Ja, also das war damals wirklich abbildbar und heute bauen wir uns halt Tools in 2 bis 3 Tagen und das macht extrem viel Spaß, aber auch diese moderne Denker als Kreativer zu haben, es gibt es noch nicht, also lass es uns erfinden, ja, das würde mir helfen und das auch dann zu formulieren und zu adressieren. Das ist eine Journey, ja, und auch für mich auch als Tobi, was ich jetzt in dem letzten halben Jahr alleine gelernt habe, weil ich mit diesen Softwareleuten so eng zusammengearbeitet habe, alleine dieser Wechsel von Schreiben zu Voice, ja, also früher war ich immer, bin ja von Haus aus Texter, habe ganz viel geschrieben und dachte auch immer, ich muss der AI genau sagen, was ich will. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich halt die ganze Zeit babbeln muss. Ich muss die ganze Zeit mit der Maschine reden, damit die auch versteht, wie ich denke. Ja,
ich hast du das Gefühl, es kommt zu besseren Ergebnissen,
viel
wenn du es voice-gesteuert machst, wirklich?
Ja, viel besser. Es ist viel, viel besser.
Interessant.
Ich komme mir so ein bisschen vor wie Captain Kirk bei der Enterprise. Hallo Computer. Ich laufe auch manchmal, wenn ich zur Agentur fahre, laber ich im Auto schon quasi mit meinen Tools. Ja, und sage so, ey, was ich alles vorhab heute, was alles ansteht und so. Und auch dieses in einem Coworking-Modus zu arbeiten, Agenten zu briefen, parallel schon was anzuschieben, ist halt im tiefsten Sinne Creative Direction. Ja? Und ich glaube, moderne Creative Director ist das, was es halt in Zukunft braucht. Und das meine ich halt mit Seniorenleuten, dass Creative Direction auch in der Strategie, in der Beratung, bei den Kreativen, aber auch wie man heute Projekte führt oder wie man mit Kunden zusammenarbeitet. Ne? Das ist ist alles fundamental anders, obwohl es am Ende auch ganz wichtig ist, dass du dein Check-in mit dem Kunden hast und dass du am Telefon bist, ist auch super wichtig. Aber wir versuchen halt auch in der Kundenbetreuung in Zukunft zwei Leute zu etablieren. Also dass wir sagen, es gibt einen Creative Director und es gibt einen Creative Producer und das sind das sind die Schnittstellen zum Kunden, wobei der Producer eher quasi auch sehr Projektmanagement getrieben ist und der dann eben immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit dazu ziehen kann.
Tobi, wenn du das so erzählst, dann denkt man zunächst, das What des jeweiligen Angebots ist wahrscheinlich vergleichbar zu dem, was andere Agenturen auch machen. Ne? So wie du sagst, wir entwickeln stabile, langfristige Markenplattformen, auf denen hoffentlich mutige Kampagnen, egal ob Awareness oder Performance, für den Funnel abgebildet werden können. Wir messen dann, was funktioniert. Wir machen AB-Testings und so weiter. Was ich bei dir raushöre, ist aber, dass das How ein sehr anderer Ansatz ist. Ne? Also senioritätsgetrieben, Maker-getrieben, wir bauen die Tools, die es halt braucht dafür. Du hast ja eben auch ganz bewusst nicht gesagt, der Dritte im Bunde ist Beratung, sondern du hast gesagt Creative Director und Creative Production mit einem Projektmanagement-Skill. Würdest du es so unterschreiben oder sagst du, nee, das Angebot ist schon auch anders, weil da ganz andere Dinge, also viele Agenturen machen ja immer noch Kampagnen, würdest du sagen, nee, komm, der Zug ist doch schon lange abgefahren. Ich denke ganz anders in kreativen Ergebnissen oder letztlich auch Produkten, die ich anbiete.
Ich glaube, dass bei ganz vielen Kunden machen ja Kampagnen auch Sinn. Ne? Also wenn du ein Auto rausbringst, ein spezielles Modell, braucht dieses Modell in irgendeiner Weise eine Kampagne. Wie diese Kampagne aussieht, da bin ich wahrscheinlich fundamental anderer Ansicht als viele Kreative. Ja, also
erzähl mal, wie muss sie aussehen?
Also zum Beispiel Auto. Ja, ich finde, es gibt kaum eine Autokampagne, wo ich gucke und sage so, toll. Ja, also ich finde das teilweise sehr altbacken. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert, wie das gerade gespielt wird. Ich glaube, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel über ein Auto nachdenke, dann ein Auto rauskommt, dann ist meine erste Anlaufstelle ist nicht die Marke, sondern sind Car-Influencer, ja, gucke ich mir auf YouTube an. Ja. Offline-Experience. Also ich finde, Autos musst du halt erfahren. Ne? Der Popometer muss dieses Auto erleben. Ja. Ich finde, man nennt das ja Experimental-Formate. Ja. Ich finde, das ist viel, viel, viel zu wenig. Ne? Wie erlebst du heute Autos? Ich glaube auch einfach, dass wenn du die richtigen Car-Influencer hast, ja, und die richtig über dieses Auto berichten, die in richtige Formate gepackt hat, dass das einen viel höheren Reach, als du dir mit allem Geld erkaufen kannst. Ja, egal wie viel Geld du da reinbutterst. Aber ich glaube, dass die Entscheidung für ein Auto woanders getroffen wird, bestimmt nicht an einem 18 Eintel und bestimmt nicht an einem in einem TV-Spot.
Entschuldige.
Und was mir halt auch total fehlt momentan, sind zitierfähige Werbung, also zitierfähige Kommunikation. Ich glaube nicht, dass 90% aller Autos sind wahrscheinlich Firmenwagen, wenn dann irgendwie sich...
Hoffentlich nicht.
Oh ja, aber im Oberklassensegment bestimmt. Keiner wird doch seinem Freund sagen, sag mal, hast du diesen Film gesehen mit diesem Hollywood-Schauspieler, wo das Auto über eine Passstraße fährt und dann irgendwie so ein bedeutungsschwangerer Satz am Ende kommt. Wird keiner zitieren. Ja, also deswegen Sixt, finde ich immer noch ein tolles Beispiel, Sixt macht immer noch extrem zitierfähige Kampagnen, ja, oder Motive, Plakate, wie auch immer. Und das fehlt so. Und dann
welche Art von Mindset braucht es dafür, dazu sagen? Oder wie kommen wir da hin oder warum ist es uns ein Stück weit verloren?
Oh Gott, wir sind so brav geworden. Wir sind so brav geworden. Und ich finde auch, in einer Welt, wo du halt wirklich diese 2000 Meter Content am Tag schiebst, musst du viel mutiger werden. Und ich, und was ich auch glaube, ist, dass die Marken ihre Zielgruppe unterschätzen, viel zu unterschätzen. Die sind so mündig, die sind so, auch so weit, wie die halt Medien konsumieren und was man denen zumuten kann und wie man Marken heute spielen kann. Da kann man noch so viel mehr machen, auch ne, Thema Entertainment-Formate, serielle Formate. Ob das, wir machen ja kaum noch tolle Guerilla-Stunts, ne? Also ein toller Guerilla-Stunt, der geht ja, wenn der eine Viralität in sich trägt, kann der ja sofort, kann der sofort eine Timeline dominieren für einen Tag. Ja, also modern nennt man das halt irgendwie eine Cultural Moment, ja, dass du halt mal einen Tag so eine Timeline übernimmst. Und diese Denke und diesen Mut würde ich mir so, so stark wünschen wieder bei Marken. Und das versuchen wir halt auch, denen halt aber auch zu zeigen, dass das funktioniert, ja. Und dafür trete ich halt gern jeden Morgen an.
Mhm. Und sag mal, wo du gerade Cultural als Stichwort gesagt hast, interessiert mich einfach nur so als Sidekick. Wie stehst du zu dem Thema Cultural Marketing?
Cultural Marketing heißt ja eigentlich Endemic Brands generieren, also endemische Marken. Damit ist ja gemeint, dass eine Marke in einem bestimmten kulturellen Feld nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird, sondern als endemischer Part. Ja, so. Und das ist halt, ich habe immer das Gefühl, wenn man über Cultural Marketing redet, redet man über Rapper und Gamer. So. Ja? Aber die Cultural Bubbles sind halt so groß, ne, wo du die penetrieren kannst und was es für tolle Kulturen gibt. Ich glaube, es ist elementar wichtig. Brauchst du dafür eigene kulturelle Agenturen? I don't know. Ja, also das sollen andere entscheiden. Ich traue mir das halt zu oder wir trauen uns das zu, ohne diesen Anstrich das zu tun. Ja, also jetzt Kunde von uns Zellerfeld. Wir haben bei Nike in Portland mit denen präsentieren dürfen. Wir haben bei denen kommen ständig Anfragen rein von internationalen Celebrities. Wir haben mit 2 Chainz zusammen in Las Vegas gedreht und so weiter und so fort. Wir sind aber jetzt nicht eine Hip-Hop-Culture-Agentur, ja, so, sondern wir verstehen das und arbeiten dann mit denen. Ja, wir verstehen auch Sneaker-Kultur, wir verstehen ne, Drop-Mechaniken. Das finde ich, das muss eine Agentur heute verstehen, ja, sonst ist sie falsch. Ja, und dann deswegen Cultural Marketing, super wichtig, auch Influencer zu verstehen. Ja, also Influencer auch so wieder so ein böses Wort, ne? Aber Creator, Talents zu verstehen, die mit auf eine Reise zu nehmen und nicht zu sagen, hey, wir haben hier eine tolle Kampagne, ich schicke dir jetzt ein Skript, das sprichst du bitte einmal für uns. Die haben alle höhere Reichweiten, höhere Engagements als die Marken selbst. Ja, die musst du halt sehr, sehr ernst nehmen. Du musst mit denen zusammenarbeiten und du musst denen auch Sachen liefern, auf die richtig Lust haben. So. Mhm. Und das musst du verstehen. Und du musst mit denen in den Austausch gehen, weil die können dich wirklich boosten. Und du kannst auch extrem von denen profitieren. Aber dafür musst du eben auch als Marke diesen Kanal öffnen und auch das Bewusstsein öffnen, dich auf die einzulassen. Mhm. Ja, weil da steckt einfach eine wahnsinnige Kraft dahinter.
Und sag mal nochmal mit Blick aufs Angebot selbst. Ne? Also ich hatte ja auch eingangs gesagt, nun deutlich näher auch nochmal an Technologie, an Produkt. Ja. Das führt ja ein Stück weit automatisch zu der Frage, bietet ihr auch digitale Produkte an? Weil jetzt sprechen wir ja sehr viel auch über Kampagnen, Kampagnenplattformen, Rollouts. Also ist das Angebot selbst auch anders, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, mit der Frage des kreativen Outputs?
Ja, auf jeden Fall. Also kreative Tools sind, also Software-Tools sind für uns super wichtig. Das fängt ganz, ganz einfach bei einer Webseite an, ja. Aber dass du diese Webseite nicht als Webseite verstehst, sondern als Teil des Funnels, als Teil der Identität der Marke und gleich nur darüber nachdenkst, wie kriegst du jetzt diese Leute auf diese Seite, wenn es ein Kunde ist, der das braucht. Ne? Also wenn das jetzt, wir arbeiten sehr viel auch so mit KMUs zusammen, die jetzt die ein Softwareangebot machen, die eine AI-Lösung anbieten, da ist die Webseite extrem wichtig. Für ganz viele Marken, da ist die Webseite total irrelevant. Ja, die finden woanders statt. Retail-Marken oder keine Ahnung, Süßigkeiten, was weiß ich. Ja, da ist die Webseite wirklich sekundär. Aber auch, wir haben ja, kann man ja bei uns auf der Seite sehen, wir haben einen wahnsinnigen, tollen Case mit KTM. KTM hatte ja Anfang des Jahres ein bisschen finanzielle Probleme. Die mussten quasi aus der Insolvenz heraus, mussten die nochmal angreifen. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Community-basierte Kampagne. ja, und haben gesagt, die ganze Kraft dieser Marke liegt in dieser Community, die nennen das Orange Pleader, also Orange Blood, haben wir als Plattform quasi gestartet, wo wir dann direkt dem Kunden auch eine digitale Plattform mitgebracht haben, wo diese Community landen konnte, wo die sich austauschen konnte, wo die eben Bilder, gemeinsame Reisen planen konnten und so weiter und so fort. Das ist eigentlich dann immer direkt Teil und das ist, das wird direkt mitkonzipiert, mitgedacht, auch wie wir dann initial diese so eine Plattform auch befüllen. Na, du kennst das ja wahrscheinlich auch noch, eben klassisch in der Zusammenarbeit, also du hast ein Bewegtbildkonzept, du musst dann in Triple Bit gehen und so weiter. Das gibt's bei uns nicht. Ja, bei uns ist das gleich, wir haben unsere eigene Content-Maschine, wir haben unsere eigenen Creator, die wir losschicken und wir gehen da nicht in Triple Bit. Ne? Das ist einfach automatisch Teil, wie wir denken und was wir dem Kunden anbieten. Mhm. Hoffe, das beantwortet deine Frage.
Ja, ja, absolut. Ich bin so neugierig, was dieses 10x nochmal angeht. Ne? Das beschreibt ja vor allem die Art, wie ihr arbeitet und was letztlich auch diese die Asymmetry-Idee nochmal fokussiert. Also ich habe schon verstanden, ne? Also gerade vorne ist es sehr viel strategische Arbeit. Was passt wirklich zur Marke? Was ist auch distinktiv in der Kommunikation und Wahrnehmung? Und dann gibt es hinten die, ich nenne es jetzt mal Intuition, Erfahrung, Guidance, die dann letztlich auch den, wie soll ich sagen, den Director-Level wieder rechtfertigt. Ist es dazwischen so, dass ihr größtenteils mit Agentic Workflows arbeitet, dass ihr euch eine Plattform geschaffen habt, die mit den unterschiedlichen Tools sozusagen automatisiert interagiert? Oder wie kann man sich eine typische Kreativproduktion bei euch vorstellen?
Also in der idealen Welt ist es so, dass wir mit einem Kunden sehr frisch zusammenarbeiten, mit ihm wirklich eine tolle Markenplattform hinstellen, uns dann zuerst mal angucken, wo muss diese Marke denn stattfinden? So. Und wenn wir das wissen, dann, also wir zum Beispiel als Beispiel, wir halten Offline-Events für extrem wichtig. Mhm. Weil ein Offline-Event ist gleichzeitig auch eine Content-Maschine. Ja. Und wir versuchen immer sehr, integriert Momente zu nutzen, um maximalen Output eben an Content und Assets zu produzieren. Die Workflows dann, wenn unsere Produktionsleute losziehen und das produzieren, die Workflows dahinter, die sind maximal automatisiert. Ja, also das ist schon ein absolutes Ziel von uns, dass wir dann eben nicht mit 10 Assets daraus marschieren, sondern mit 700 Assets und das idealerweise nach 3-4 Tagen. Ja, dass wir wirklich eben dann auch eine Pipeline aufmachen können. Es gibt ganz viele Sachen, die müssen händisch gemacht werden, die kannst du gar nicht automatisieren. Ich finde auch, dass du die Tonalität einer Marke ist extrem wichtig. Ja, dass du am Anfang eine Tonalität glatt ziehst. Ja, also jetzt nehmen wir uns mal, es gibt ja ganz tolle Headline-Kampagnen gerade, wir haben ja so eine Renaissance der Headline.
Revival, ja, genau.
Ja, weil das auch wahnsinnig gut funktioniert, ne? Scalable zum Beispiel. Ganz tolle Lines. Diese Lines werden nicht aus einer Maschine kommen. Ja, die vielleicht radikale, also echte radikale Gedanken, ich finde auch immer eine gute Headline, ist eben ein radikaler Gedanke, weil ein radikaler Gedanke kannst du in jede Sprache dieser Welt übersetzen. Ja. Ja. Ein Wortspiel eben nicht. So. Und ich finde, wenn du jetzt zum Beispiel mit Claude textest zusammen, dann gibt er dir ganz viele so kleine Nuggets, die du aber als Texter verwandeln musst. Ne? Du kriegst ganz viele Elfmeter, die kannst du dann verwandeln. Und es macht dann auch ganz viel Sinn, eine Maschine mit diesen Lines zu trainieren, ja, und auch mit deinen eigenen Lines zu trainieren. Dann kannst du einem Kunden eine Maschine hinstellen, wo er, sagen wir mal, den Hygiene-Content mit einer sehr guten Tonalität, die 100% on-brand ist, versorgen kann. Die absoluten Highlight-Headlines, die sind wir, diese anderen 25%, die dann am Ende wieder von Hand und von einem verrückten Gehirn gemacht werden können. Aber wir gucken schon, dass wir alles, was wir automatisieren können und was Sinn macht, dass wir das auch tun. Ja? Wo wir uns noch ein bisschen schwer damit tun, ist wirklich das ganze Thema AI-Bewegtbildproduktion. Da sind wir so hin und her gerissen, ob wir es geil finden oder nicht. Ja, also wir haben jetzt so viel ausprobiert, auch in der Animation von Charaktern und so. Und eben oft knackt's noch so, ne? Aber ich bin, wenn ich mir nur angucke, wie sich das in den letzten 6 Monaten entwickelt hat, ich glaube, frag mich in 3 Monaten nochmal, dann sage ich vielleicht, ne, das ist das Beste, was es gibt.
Absolut.
Ne? Ja. Also momentan zögern wir noch, das wirklich at scale einzusetzen. Wir nutzen es exzessiv für Präsentationen auf jeden Fall. Also unsere Präsentationen sind komplett durchgestaltet mit
AI. Du meinst im Sinne der Moods, Moodboards,
der Moods,
Filme,
genau,
die Filme, du zeigst, genau.
Pre-visualisiert und so weiter und so fort. Mhm. Das macht auch total Sinn. Auch was Packshots angeht, Packshot-Animationen auch super geil. Mhm. Aber was Emotionen angeht.
Blender oder was macht ihr da wahrscheinlich, ne?
Oh Gott, wir nutzen so viel. Ich kann dir das gar nicht alles sagen. Ja, seriös.
Alles gut. Na, weißt du mal, was der Witz ist oder was ich mich noch frage, ne? Das sind die Sachen, die du beschreibst, sind alles Sachen, wo ich sagen würde, das machen wir heute in der Agentur, die wahrscheinlich ja immer noch etwas klassischer gedacht ist mit Legacy und allem auch. Ne? Also das ist in fast allen Agenturen angekommen. Die Automatisierung im Kreativprozess, irgendwie Bewegtbild, Visuals, Formatanpassung, da wäre man ja verrückt, man wird es heute noch händisch machen.
Total.
Andersrum, 10x, ja, ist natürlich eine Ansage. Und gerade wenn ihr sehr seniorige Gehälter habt, muss das natürlich irgendwo auch wieder reinkommen. Also wo schafft ihr diesen Skalierungseffekt, der dann auch sozusagen die Vergütung so herstellt, dass ihr wettbewerbsfähig seid? Weißt du, wie ich meine?
Genau, also wir haben eben keine Legacy. Ne? Also wir müssen keine Networks bezahlen. Wir haben keine Marmortempel Offices, die wir bezahlen müssen. Das ist schon mal ein riesiger Gewinn. Ja? Wir sind sehr dezentral organisiert und wir sind sauschnell. Also wir sind sehr, sehr, sehr schnell. Also wir können mehr Kunden, glaube ich, abbilden, als wir es noch früher konnten. Ja, also einfach, und weil unser Output viel höher ist, was ich eben meinte, also Tobi Grimm kann heute pro Tag 100 Stunden Tobi Grimm liefern. Mhm. Obwohl er nur 8 Stunden da ist, ja. Mhm. So, und das ist halt das Spannende, so.
Und sag mal, wie sieht so ein Tag bei dir aus, wenn du sagst, ich kann 100 Stunden liefern? Also, welche Tools helfen dir dabei, das herzustellen?
Das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles sagen darf.
Naja, natürlich. Das ist ja, hey, du sagst 10x, dann musst du auch erklären, wie. Das ist die Ketchup-Secret.
Genau, also wir nutzen natürlich exzessiv Cloud Coworking. Das ist einfach für uns jetzt schon seit weiß nicht, ob Monaten, aber schon seit sehr vielen Wochen ist das ein wichtiger Bestandteil, wie wir arbeiten, wie wir auch parallel arbeiten. Dann habe ich auch ganz viele Dinge, wo ich nicht bei Null starten muss, wo ich einfach schon, wenn ich auf eine Präsentation zugehe, dann habe ich schon ganz viele Presets, ganz viele Präsentationen vorbereitet, die mich schon sehr weit nach vorne bringen in der Strecke. Ja? Mhm. Und das sind so die Themen.
Klar. Präsentationen bauen frisst unglaublich viel Zeit, das kenne ich.
Ja, gut. Genau.
Also, hast du da ein Tool gefunden, was wirklich coole Präsentationen, also was es wirklich kann, weil es gibt ja immer mal eine Meldung,
also jetzt musst
jetzt Cloud und Präsentation.
Ja, also bei mir musst du das mittlerweile vorstellen, das sind 3 Screens nebeneinander. Da ist dann links läuft Hicksfield, rechts läuft Claude, in der Mitte läuft Pitch. Und alles ist miteinander verbunden. Ja, und ich denke, während ich eben ausdenke, visualisiere ich schon die Sachen. Und das meine ich halt mit dem Seniorenarbeitsstil. Ich stimme mich halt nicht 3 Wochen mit Junioren ab. Ja, sondern es ist eigentlich, wenn ich eine Markenplattform habe und einen Kunden verstanden habe, dann schreibe ich die Präsentation. Ich schreibe die Filme, ich schreibe die Lines, ich mache alles von vorne bis hinten mit meinen Systemen zusammen. So. Und die Leute, die mit uns arbeiten wollen oder bei uns mit rein wollen, die müssen auch so arbeiten. Ja, das müssen extrem Seniore, Kreativen sein, die eben auch Kunden verstehen können. Mhm. Ich glaube, das ist auch, was mir so extrem geholfen hat, dieser Sidestep mal in die Unternehmensberatungswelt wirklich Business zu verstehen und die Painpoints zu verstehen. Also wie berätst du ein Unternehmen, das eben in der Transition-Phase ist, oder wie berätst du ein Scale-Up, das gerade nach oben will? Wie schaffst du es, ein eher festgefahrenes, tradiertes Unternehmen mal wachzurütteln? Wie schreibst du so eine Präsentation? Welche Argumente lieferst du, dass die dir auch vertrauen, mal einen radikalen Ausfallschritt zu machen? Ja, und das ist so diese strategisch kreative Business-Denke, die zu nutzen. Ich glaube, das ist auch nochmal so eine Antwort auf diese Frage: Wie schaffen wir das, schnell auf dieses hohe Niveau zu kommen? Es ist am Ende ist es Erfahrung und vor allem die Lust, damit zu brechen. ja, und diese unglaubliche Neugierde, die in den Leuten steckt, die um uns hier rumsitzen, die auch niemals müde sind, ne? Also die immer wieder sagen, ey, komm, wir versuchen es nochmal und wir machen es nochmal besser und so. Weil du bist ja auch extrem schnell im Mittelmaß, wenn du es einfach akzeptierst, was die Maschine dir ausspuckt. Ja? Mhm. Du kannst ja als Kunde, gibt ja auch ganz viele jetzt so AI-First-Companies, Agencies, die dann dem Kunden ein Tool verkaufen, sagen so, hier.
Kannst du jetzt selber machen, deine
Kannst Kampagne. Du selber machen, ja, genau. So. Das funktioniert auch. Das
100% funktioniert. Das stimmt. Von einem schlechten Level kommt es zu einem
medium. Genau, du kannst dich sogar verbessern.
Akzeptablen.
Also, ja, total. Klar. Also du kannst von einem, wenn du bei null startest, bist du direkt schon mal bei 60-70% gute Kreation, oder? Mhm. Gute Konzeption, gute Kommunikation, ist alles da. So. Mhm. Es dann nochmal zu heben und dich wirklich zu unterscheiden, weil ich glaube, ich hatte es auch letztens mal zum LinkedIn-Post geschrieben, man steuert halt jetzt auf so einen riesigen, beautiful Sea of Sameness hin, ja, dass alle haben die gleichen Tools, alle können das gleich produzieren, alles sieht super toll aus. Wie schaffst du es gerade da nochmal eben anders zu sein? Und das sagen ja auch die CEOs der AI-Firmen, dass der kreative Genius eben nicht skalierbar ist. So. Und du musst halt wirklich gucken, dass du dir den beibehältst, weil es ist auch so verführerisch, das schnell zu
akzeptieren. Das einzuloggen, ja klar.
Es ist so verführerisch. Also oft denke ich auch so, ach komm, die Headline, die kopiere nämlich immer noch so mit, ne? Und das Konzept nehme ich auch noch so mit. Und dann aber wirklich selbst nochmal zu sagen, nee, ich mach's nicht. So, sondern es ist nur ein Stein, der ins Rollen gebracht wird, ja. Und dann auch nochmal, ich schimpfe ja auch die ganze Zeit mit meiner AI, ne? Also ich beleidige die, ich schimpfe mit der.
Hast du keine Angst der späten Rache, wenn die Maschine die Macht über uns alle?
Also wenn das irgendwann kommt, dann
Da bist du der Erste, der fällt.
Genau, ich bin wirklich richtig böse immer mit der. Weil ich denke auch immer, es muss besser gehen. Und das macht mir aber auch unglaublich Spaß. Ne? Du hörst auch meine Stimme. Ich habe schon, bevor wir jetzt in den Call gehen, den ganzen Tag nur gesabbelt in der Vorbereitung. Und ja, du.
Und sag mal,
crazy times, in der wir gerade leben.
Also der Ansatz der Seniorität, der resoniert sehr mit mir im Sinne von, was will der Kunde? Wie kann ich ihn wirklich gut beraten? Was sind die Erfahrungen, die man gesammelt hat? Und gleichzeitig, das merke ich an der Arbeit auf unseren Kunden hier, ist es natürlich unglaublich wertvoll, immer mal wieder diese sehr frische, ungeschliffene Sicht, gerade wir sprachen über Cultural Marketing, über Communities und so weiter, also diesen Blick, den darf man ja auch nicht verlieren und ein Stück weit verliert man ihn natürlich mit der Erfahrung und dass man einfach nicht mehr 20 ist und sagt, wie macht denn ihr das jetzt heute irgendwie, gerade wenn man jüngere Zielgruppen anspricht, also ich mache mir schon Sorgen um die Frage, wo kommt der Nachwuchs her, ne? Wenn wir alle nur noch auf Seniorität und Maschinen setzen und gerade die ungewöhnlichen und vielleicht auch bisher unerdachten Ideen kommen ganz häufig von jemandem, der deutlich ungeschliffener ist, als wir das sind in der Expertise.
Voll. Also deswegen, das haben wir bei Symmetry gerade so besprochen, das ist gerade bei uns auch so dieser magische Mix. Ja? Also dass wir halt diese sehr senioren Leute haben, die diese 20 Jahre plus Erfahrung haben, und aber auch diese 20-Jährigen mit der frischen Decke und dass die sich aber auch lieben. Also wir lieben uns, ne? Und wir arbeiten da auch zusammen. Wir haben letztens auch, wir machen richtige Offsets, nennen wir das, wo wir dann wirklich 4-5 Tage rausfahren, junge Leute einladen, richtige Keynotes mit denen halten, ja, und versuchen die sehr schnell, weil das darf man auch nicht vergessen, diese junge Generation, die lernt viel schneller als wir und die sind auch viel reifer, als wir es damals waren. Also wenn ich denke, wie ich mit 21 war und wie heute so ein 21-jähriger Creator unterwegs ist und was der auch alles weiß, wie ein Funnel funktioniert, wie Zielgruppen funktionieren, ja, das ist Wahnsinn. So. Und das meine ich überhaupt gar nicht so, dass die Jungen nicht hinterherkommen. Im Gegenteil, die schließen noch viel schneller die Gap. Was die aber oft sind, die sind zu lieb. Ja, also, und die an den Senioren, unser Auftrag ist es, dass die nicht so lieb sind, ja, dass die radikaler werden, dass die sich trauen, auch mal verrückte Sachen zu tun. Das ist der Auftrag. Und ja, also es ist eher the survivors of the fittest, statt jetzt, wer hat am längsten Erfahrung oder wer ist ganz frisch. Ne? Also es ist eher, wer hat diese Denke, wer kann eben modern arbeiten, wer ist neugierig. Und genauso ist es ja auf Kundenseite, ja, du kannst so progressiv und radikal sein, wie du willst, wenn auf der Kundenseite dafür kein Verständnis ist oder das nicht umarmt wird. Da ganz kleines Beispiel, mein 8-jähriger Sohn musste an der Grundschule einen Vortrag halten und der spielt mit mir ganz viel Paddle. Ne? So. Und dann sollte er einen Vortrag halten über Paddle. So. Und dann habe ich ihm halt gezeigt, wie funktioniert Claude, wie funktioniert Nano Banana. Und dann hat er sich halt hingesetzt, hallo, ich bin der und der, ich bin so und so alt und ich muss einen Vortrag halten über Paddle. Da haben wir 2 Bilder von ihm hochgeladen, einen Paddle-Schläger. Und dann haben wir irgendwie so 7, 8 Charts gebaut. Die hat er gebaut, per Voice. Ja. Hat er da seinen Vortrag gehalten in der Grundschule, 2. Klasse. Und am Elternabend wurde ich zur Seite genommen und wurde quasi zusammengefaltet, dass ich für den die Präsentation baue. Ja, so. Und habe ich halt der Lehrerin gesagt, das hat er gemacht. Ja. Mhm. Und dann siehst du halt einfach, was für ein Gap es gibt, ne? Dass halt ein 8-Jähriger mit Voice eine sehr, also das ist eine wunderschöne Präsentation, kann ich dir gerne mal zeigen, auf ein Unverständnis dann bei den Lehrern trifft, ne? Was ja auch ein Kunde ist, was heute alles möglich ist. So, und das ist halt auch eine Herausforderung, dass du halt auch Kunden mit auf eine Reise nimmst und denen halt auch zeigst, was möglich ist. Es hilft natürlich, wenn du Cases hast. Ja, wenn du sagst so, guck mal, wir haben das schon mal gemacht, das funktioniert, vertrau uns. Und ich glaube, das ist bei uns dann auch so, da wir nicht so bei Kunden mit so riesigen Preislisten reinmarschieren, bei uns auch vielleicht ein bisschen mehr, dass die Bereitschaft ist, mit uns auch mal was auszuprobieren. Mhm. Ja, weil wir halt.
Wie macht ihr das? Also statt riesiger Preislisten, was ist eure Pricing-Strategie?
Wir denken sehr, also wir haben ganz, ganz, ganz unterschiedliche Systeme. Also wir haben zum Beispiel auch sehr viele Bonusvereinbarungen. Ja, also wir lieben es, wenn man uns herausfordert und sagt so, also ich gehe lieber zum Kunden und sag mal, ey, was ist dein Problem? Ja, statt was ist dein Briefing? So, und dann soll der mir mal sein Problem sagen. Und dann frage ich den halt, und wenn im Himmel Jahrmarkt wäre, was muss am, keine Ahnung, 1. Juni bei dir passiert sein? So. Okay, wenn wir das erreichen, was bist du bereit, uns dafür zu geben? So. Und so arbeiten wir sehr oft. Also wir machen einen kleinen Retainer, der fast schon zum Selbstkostenpreis sagt so, okay, hiermit erkaufst du dir das Recht, auf unsere Gedanken zuzugreifen. Und dann haben wir im Longtail haben wir Vereinbarungen, Ziele erreichen. Bei manchen, weil wir auch sehr viel mit Startups arbeiten, haben wir auch eine Equity-Vereinbarung. Ja, also Creation on Equity. Ich finde das auch unglaublich interessant, weil dann findet ein Kunde auch, er merkt sehr schnell, dass du Skin in the Game hast. Ja, also wenn du halt wirklich sagst, ey, ich will Teil von deinem Unternehmen werden oder ich will da sogar was von abhaben, dann ist da eine ganz andere Motivation, ein ganz anderes Commitment dahinter, als einfach nur für einen Auftrag zu arbeiten. So. Also wir haben, wenn du jetzt mich fragen würdest, wenn du jetzt Kunde wärst und sagst, ey, Tobi, schick mal eure Preisliste, wir haben keine.
Ja, so. Und sag mal, aber Interesse, aber wenn du so eine Bonusregelung vereinbarst, dann gibt es ja das Argument, was dann immer gezogen wird, ja gut, aber die Agentur oder der Partner, der Kreativpartner kann ja gar nicht beeinflussen, was der Kunde am Ende damit macht. Gibt es ein paar Dinge, wo du sagst, pass auf, das sind unsere Spielregeln, wenn wir bonusbasiert zusammenarbeiten, diese Art von Mitsprache möchte ich als Kreativpartner haben oder diese Art von Entscheidungsfindung, was ist gut, was schicken wir raus, wie testen wir? Hast du da irgendwie so einen Kniff gefunden, wie das du ist bei uns, das besser steuern kannst?
Wir arbeiten ja nicht für große Corporates, also noch nicht. Ne? So, also, wisst ja jetzt erst, wir haben ja die letzten 2 Jahre im Ghost-Modus gearbeitet und dann sehr viel eben mit KMUs, wo wir eigentlich immer mit den Gründern, mit den Geschäftsführern direkt zusammengearbeitet haben. Und was für mich extrem wichtig war, auch im Learning, ist Performance. Ja, also wir sichern uns eigentlich in den meisten Fällen auch das Media-Budget für Performance. Ja, so. Und dann, dass wir halt auch direkt selbst testen können und unsere Assets deployen können. So, das ist für uns extrem wichtig. Ja, oder dann eben super eng mit der Mediaagentur dann zusammenzuarbeiten, wenn die halt schon da ist. Weil, wenn du als Kreativer plötzlich früher war es ja so, guck mal, wir haben bei Jungfrau Matze, also wir haben eine Kampagne gemacht, ja, und dann ist die abgeschlossen und ich habe keine Ahnung, wo diese Assets hinmarschiert sind. Das ist irgendeine Mediaagentur und dann ist irgendwas damit passiert, ja. Wenn du plötzlich im Driver-Seat bist, deiner eigenen Kampagne, du hast eine tolle Plattform verkauft, ja, der Kunde hat die freigegeben. Ihr habt eine Tonalität verkauft. So. Und der Kunde dir vertraut, dass du mit dieser Tonalität und dieser Marke auch keinen Schabernack machst. Ja, das ist alles vorher abgestimmt. und du dann mal ganz klein anfängst, was ich eben meinte, 50 Euro am Tag mal investiert in einer Pilotierungsphase. Ja, so. Mhm. Und dann testen wir das. Und dann merken wir sehr schnell, was funktioniert. Und dann machen wir da, wo es funktioniert, immer push the pedal to the metal. Mhm. Das ist eine komplett andere Arbeitsweise, als wir früher gearbeitet haben. Komplett mhm. anders. Ja, und auch mit den Leuten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die halt, ich finde das halt so spannend, mit denen dann in einem Call zu sitzen, die sagen so, guck mal, wir haben uns die anderen angeguckt, wir haben uns das bei Meta alles gezogen. Guck mal, das funktioniert bei denen, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn du halt dann als ein Kreativer bist, der fähig ist, das zu abstrahieren und das eben dann auf deine eigenen Assets anzuwenden, da bist du unschlagbar. Da bist du wirklich unschlagbar mhm. in dem, was du einem Kunden liefern kannst. Ja. Und jetzt sind wir natürlich, was ich eben meinte, es gibt ja Performance und Awareness, jetzt sind wir sehr mhm. im Performance-Bereich. Und wenn du dem Kunden halt schon mal auf Performance eine sichere Achse bieten kannst, ja, und ihr dann halt parallel sagt, pass auf, okay, das ist die eine Hälfte, aber jetzt lass uns mal noch wirklich in 10x denken, mhm. In entspannten, sag mal, Aktivierungen. Das kann Experimental-Format sein, das kann Guerilla sein, das kann Growth-Hacking sein, das kann sein, dass wir einen Corporate-Influencer aufbauen oder, aber auch mal bewusst ganz neue Wege für so eine Marke zu gehen. Und auch da, was hast du zu verlieren? Ja, also mhm. du kannst nur gewinnen. Wenn du das vernünftig aufsetzt und radikal exekutierst, du kannst nur gewinnen.
Es gibt diesen schönen Spruch, ihr habt viel zu wenig Budget, um langweilig zu sein. Das ist gerade irgendwie vor dem Hintergrund
von
schwindenden genau. Budgets auf jeden Fall relevant. Sag mal, was mich noch interessiert ist, du hast ja den Ausflug in diese Unternehmensberatungswelt gemacht, ne, über diese Gründung von Jester, wo du ja auch mit im Gründungsteam warst und dann im Management. Was würdest du sagen, man sagt ja häufig, die Unternehmensberatungen sind viel stärker in der Lage, Wert zu verkaufen oder den Wert, den sie leisten, auch darzustellen. Was ist vielleicht mit Blick auf dieses Thema Wertbeitrag und Kundenführung für dich so ein ganz wichtiges Learning aus dieser Zeit gewesen? Also was hat dich geprägt? Wo hast du gesagt, oh Mensch, wenn wir das in Agenturen doch gleich so gemacht hätten, das hätte uns echt vorangebracht?
Access. Also am Produkt mitarbeiten zu können. Ja, also auch da, sorry, dass ich es nochmal bediene, aber KTM, dass wir halt direkt mit dem CEO arbeiten durften. Klar war das eine Marke, ist eine globale Marke, ja. Damit die größte, eine der größten Motorradmarken der Welt. Mhm. Natürlich stand diese Marke in dem Moment mit dem Rücken zur Wand. Ja, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, geht es nur eine Richtung, das nach vorne. Mhm. Das hat natürlich sehr geholfen. Aber Access, ja, und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die entscheidungsfreudig sind und eine Entscheidung auch tun können, ja. Das war zum Beispiel auch damals bei Informat die 1&1-Kampagne, dass wir halt Access zu Ralf Dommermuth hatten. Mit Dommermuth an einem Tisch zu setzen und dann nicht nur über eine Kampagne zu reden, sondern zu sagen, hey, wir machen jetzt das 1&1-Prinzip. Ja, und dafür brauchst du neue Callcenter. Dafür, ihr müsst das so schaffen, dass ein Handy an einem Tag rausgeht und wenn was kaputt ist, an einem Tag ausgetauscht wird und. Dann hast du plötzlich als Kampagne ein ganz anderes Asset, weil es nicht einfach nur ein artifiziell irgendein Versprechen ist, sondern wenn Produkt und Kampagne Hand in Hand geht, dann wird's gut. So. Mhm. Und ich glaube, das ist halt die Access. Mhm. McKinsey hat halt Access. Ey, McKinsey kann top-down operieren, während wir als Agenturen oft bottom-up operieren müssen. Ja. Mhm.
Was und auch daran liegt, dass Marke selten CEO-Thema ist, ne, sondern also bestenfalls, wenn man es denn hat, ein CMO wirklich auch auf Board-Level. Aber ich glaube immer dann, das ist ja eigentlich auch schlau, wenn man sagt, Marke ist so viel mehr als Ausdruck über Kampagnen, sondern eigentlich ein zentrales Steuerungsinstrument fürs gesamte Unternehmen, ne? Weil sich Produktentwicklungsentscheidungen daraus ableiten lassen, Kultur, Führung, Service, also bis hin zur Kommunikation, alles. Aber es wird ja sehr nischig begriffen und ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, die wir haben. Wie bekommen wir es wieder auf C-Level?
Ne? Ja, ist auch innerhalb der Unternehmen so, ja. Also der Produkt redet ja nicht mit Marketing. Ja, also Produkt ist ja eigentlich noch über Marketing und Produkt brieft dann Marketing, statt das zu verzahnen, ne? Also diese Silo-Denke. Aber das ist halt auch so leicht gesagt. Ne? Also es ist so leicht, das sind so über Jahre etablierte Systeme. Jeder hat, der in so einem Unternehmen sitzt, hat eben eine Bonusvereinbarung für seinen Bereich. Und das ist so schwer. Aber Ich glaube, das macht ja auch amerikanische Unternehmen viel besser, ne? Weil die halt diese sagen, Marketing ist Chefsache. Ich glaube, Steve Jobs hat jede Woche eingecheckt oder jede zweite Woche mit seiner Agentur. Der hat ja selbst Filme eingesprochen als Layout. Ja.
Wahnsinn.
Und ich finde, da muss es hingehen. Das macht ja auch Spaß. Ja. Das war, Sixt, warum ist Sixt so gut? Ja. Also wir hatten immer, das war der einzige Kunde, wo ich immer Anzug und Krawatte getragen habe, weil wir halt Termin bei Erich Sixt hatten. Ja. Und der dann halt auch mal sagte, ey Kinnas, ich habe seit 8 Wochen keine Abmahnung mehr bekommen, schläft meine Agentur. Ja? So, das ist halt ein ganz, eine ganz andere Beziehung. Ne? Und dann finde ich auch so toll, dass dieser Generationenvertrag aufgegangen ist mit Alexander und Konstantin jetzt da und es immer noch diese Beziehung zwischen den Formaten Six gibt. Und ich finde, auch in der letzten Zeit haben die wirklich einen tollen Job gemacht und wirklich die nochmal richtig revitalisiert und ganz viele tolle Sachen rausgehauen. Und das merkst du sofort. Also es gibt ja auch in Deutschland diese Erfolgsgeschichten, wo eben die Führung direkt mit der Agentur zusammenarbeitet. Und da passieren halt eben tolle Sachen. Ne? Und es ist super schwer. Ja? Deswegen sind wir auch gerade bei Asymmetry sehr fokussiert eben auf KMUs, auf Startups und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das Versprechen, das wir so jetzt gerade geben, einem großen Corporate abverlangen können. Ja, weil dann bist du diesen Strukturen plötzlich ausgesetzt, die du gar nicht so penetrieren kannst, wie du das gerne möchtest. Ne? Also ich glaube, Asymmetry ist eher, wenn eine Firma sagt, so, wir wollen jetzt mal wirklich die Wildcard, wir wollen jetzt wirklich mal radikal anders, ich glaube, dann sind wir die Richtigen. Ja, also uns jetzt in ein dafür brauchst du auch wiederum spezielle Agenturen mit, haben wir eben gesagt, mit eben einer starken Beratung, die dann eben von innen heraus diese Kunde Schritt für Schritt in die richtige Richtung bringt, ja. Das weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt die Geduld hätten, das zu liefern, weil wir haben solche Hummeln im Hintern und wir haben halt auch solche Kapazitäten. Wir könnten jeden Tag Kampagnen produzieren für einen Kunden, jeden Tag, wenn er uns lassen würde, ja. Und diese Bereitschaft musst du auch auf einer Kundenseite haben.
Ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Auch Sixt hast du ja eben beschrieben, das ist sinnbildlich, glaube ich, die Radikalität und diese ja fast Symbiose der mutigen Entscheidungsfreude dahinter, die es, glaube ich, auch braucht für die Art von Markenführung, glaube ich aber. Tobi, ich wünsche euch jede Menge Wildcard-Chancen
und
ganz viel Spaß und bin sehr gespannt, wann du sagst, so, jetzt sind wir bei Version, weiß ich nicht, 7.3 angekommen und was dann die Learnings daraus sind. Ich bin gespannt zu beobachten.
Wir geben unser Bestes und halten alle auf dem Laufenden. Wir sind ja immer noch so ein bisschen im Ghost-Modus unterwegs. Ich glaube, wenn du den Podcast hier rauslässt.
Ändert sich das vielleicht, oder?
Genau, dann lassen wir auch raus und melden uns offiziell für Business an. Aber wie eben schon gesagt, das ist einfach eine unglaublich spannende Zeit. Man übersteht diese Zeit auch wirklich nur mit Mut und mit Neugierde. Und ich glaube, jede Agentur muss sich weiterentwickeln. Wir haben natürlich jetzt auch ein bisschen den Luxus, from scratch zu starten und direkt zu überlegen, wie würden wir es denn tun, während bestehende Agenturen natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung haben. Ne? Also das ist unbestritten. Aber ich glaube.
Stimmt, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, die haben schon mal Budget, das
auch schon
all gut. Diese Investitionen, die es braucht und das Ausprobieren auch füttert.
Und Verträge mit Kunden.
Fluch und Segen zugleich wahrscheinlich.
Absolut, ne?
Genau. Tobi, das hat Spaß gemacht. Ich danke dir sehr und bin gespannt auf die Entwicklung.
Ich
ein bisschen beobachten.
Alles klar, danke.
Ciao.